Müssen wir jemandem erklären, welche Bedeutung das Christkind hat, das in Bethlehem in der Krippe lag, würde sich der Abschnitt, den wir heute betrachten, im letzten Teil unserer Serie, der ist jetzt halt über den 24. hinweg, aber wir haben ja immer noch die Kerzen und den Tannenbaum hier, würde sich dieser Abschnitt sehr gut eignen, das zu erklären. Nun lesen wir zuerst diesen Abschnitt, den wir heute genauer miteinander betrachten werden. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er, als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Auf ihn wies Johannes der Täufer die Menschen hin. Er ist es, rief er. Von ihm habe ich gesagt, der, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Also, wir sehen, Johannes war sich sehr bewusst, auch Johannes der Täufer, dass Jesus vor ihm da war. Er ist ja geboren bevor Jesus geboren wurde, der Johannes der Täufer. Also er wusste, mit vor ihm da war, meint er natürlich vor der Schöpfung. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Der Schöpfer lag in der Krippe. Der Schöpfer, der die sichtbare und unsichtbare Welt geschaffen hat, der das Universum gestaltet hat, wird Mensch. Gott besucht die Erde. Und jetzt kürzlich war ich wieder im Gottesdienst bei uns und da... Bei uns sprudelt es ja zum Teil mit Babys. Da war schon wieder ein neues Baby da. Und wenn man sich das vorstellt, so ein kleines Kind. Genau so war Jesus. Ein kleines Kind, ein Säugling. Gott besucht die Erde und das ist das größte Geschenk aller Zeiten. Paulus sagt das so. Jesus Christus, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Jesus verließ sozusagen sein Schloss und verzichtete auf alle Annehmlichkeiten und Sicherheiten, um in die Kälte und Dunkelheit dieser Welt zu kommen. Es gibt gar keinen Vergleich. Selbst wenn einer, der reich ist, der reichste Mann, schlussendlich als Bettler leben müsste, ist der Unterschied von dem, was Jesus verlassen hat, nicht vergleichbar. Wir können uns nicht vorstellen, was Jesus dadurch nur schon getan hat, dass er die Herrlichkeit bei seinem Vater verlassen hatte. Und damit hat uns Jesus das größte Geschenk aller Zeiten gemacht. Und das ist das Geschenk aller Geschenke, das Geschenk an dich. Mit dem Besuch des Schöpfers auf der Erde wird das Geschenk für uns Menschen fassbar, greifbar und begreifbar. Der Schöpfer wurde ein richtiger Mensch. Er war keine Erscheinung. Er sah nicht wie ein Mensch aus, sondern er wurde gezeugt von Gott und von einer Frau geboren. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Das Wort dieser Logos, mit dem wir uns im letzten Teil beschäftigten, in dieser Serie, im ersten Teil, wird ein richtiger Mensch. Gott wird Mensch. Und ich habe eine Arbeit durchgelesen, ich begleite ja noch Studenten, und da hat mir mal ein Student geschrieben, Jesus ist eine der wichtigsten Personen in der Heilsgeschichte. Das löst bei mir fast einen Schmerz aus. Denn Jesus ist die allerwichtigste Person der Heilsgeschichte überhaupt. Von Paulus, von Mose, von Elia kann man alles sagen, das waren wichtige Persönlichkeiten, eine der wichtigsten Persönlichkeiten in der Heilsgeschichte. Aber Jesus ist nicht eine der wichtigsten Persönlichkeiten. Er ist die Person schlechthin der Heilsgeschichte. Ohne Jesus gibt es keine Heilsgeschichte. Jesus ist der Höhepunkt der Heilsgeschichte. Nun, bekannte Bibelübersetzer, wie zum Beispiel die Bibelübersetzung, wie zum Beispiel die Lutherbibel, halten sich im Wort, in der Wortwahl eng an den griechischen Grundtext. Und sie übersetzen, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Das ist natürlich in den Ohren von Leuten im 21. Jahrhundert ein bisschen eine komische Aussage, vor allem wenn man dann vielleicht noch Vegetarier ist. Das Wort ward Fleisch, so. Johannes sagt also nicht, dass das Wort Mensch wurde, obwohl er das natürlich sagen will. Er betont aber ganz bewusst den körperlichen Aspekt der Menschwerdung Gottes. Moderne Übersetzungen bringen das, was Johannes betonen will, dadurch zum Ausdruck, dass sie schreiben, das Wort wurde ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und für das 21. Jahrhundert ist sicher das eine gute und treffende Übersetzung. Aber im Grundtext steht einfach Fleisch. Johannes will mit seiner pointierten Aussage jedem klar machen, dass Gott nicht eine Art Geistwesen war, kein Übermensch und kein Superheld. Nein, Gott wurde ein richtiger Mensch. Übrigens eine große Auseinandersetzung noch in der Kirchengeschichte. Wer Jesus war, wie sein göttlicher Anteil, sein menschlicher Anteil war, das gab dann große Konferenzen. Ein Theologieprofessor begleitete eine Gruppe nach Israel. Es waren fromme Leute und sie meinten, sie würden dort die Gegenwart Gottes in besonderer Weise spüren, denn sie betraten Land, das auch Jesus selbst betreten hatte. Einige konnten ihr Glück, so nahe bei Gott zu sein, fast nicht fassen. Es schien ihnen, als ob sie von Engelsflügeln gestreift würden. Dem Professor war das alles ein bisschen zu abgehoben, und in einem kleinen jüdischen Dorf packte er einen kleinen Jungen mit schmutziger Nase und zerlumpten Kleidern, der keinen appetitlichen Anblick bot. Der Professor stellte diesen Jungen vor die Leute hin und sagte, so hat er ausgesehen. Der erhabenen Stimmung war plötzlich, die erhabene Stimmung war plötzlich dahin. Und unbeeindruckt sagte der Professor, so hat er ausgesehen wie dieser zerlumpte und verdreckte Junge, ganz ohne Heiligenschein, ein wirklicher Mensch. Hätte man Jesus zu einem Arzt, von einem Arzt röntgen lassen, dann hätte man festgestellt, derselbe Knochenbau, dasselbe Nervensystem, gut, das kann man im Röntgen dann nicht sehen, aber derselbe Kreislauf, alles wie ein richtiger Mensch. Jesus war ein richtiger Mensch und Johannes muss sich von einer verbreiteten Irrlehre der jener Zeit distanzieren, die man als Doketismus bezeichnen kann. Eine Irrlehre, die auch heute noch verbreiteter ist, als wir denken. Und gut möglich, dass sich die Leute dessen nicht bewusst sind, dass sie wie Doketisten denken. Nun, ich will euch diese Denkweise kurz erklären. In Israel gab es viele Männer, die Jesus hießen, so wie das heute in Spanien der Fall ist. Es gibt ja viele Spanier, die Jesus heißen. Jesus war ein gängiger, normal verbreiteter Name auch zur Zeit, als Jesus lebte. Christus war die Bezeichnung für den Messias, den Erlöser, auf den das Volk Israel wartete. Man kann also von zwei Gestalten sprechen, von einer Person namens Jesus und von Christus, dem Messias. Könnte man. Und so war es eine wesentliche Aufgabe in der Verkündigung. Also übrigens, Jesus Christus ist ja nicht Jesus und Christus ist der Nachname, sondern Jesus ist sein Name und Christus ist seine Sendung. Und so war es eine wesentliche Aufgabe in der Verkündigung des Evangeliums, den Israeliten klarzumachen, dass Jesus der Christus ist. Das war die Aufgabe der Apostel. So lesen wir zum Beispiel in der Apostelgeschichte, Apollos widerlegte die Juden kräftig und erwies öffentlich durch die Schrift, dass Jesus der Christus ist. Der Doketismus bestreitet, dass der Mensch namens Jesus der Christus ist, denn die Vorstellung, dass Gott als Säugling auf die Erde kommt und später hingerichtet wird und stirbt, ist in ihren Augen absurd. Gott kann nicht sterben. Es gibt eine bekannte Bewegung, die genau dieses Argument bringt, sagt, Gott kann nicht sterben. Und jetzt möchte ich euch das veranschaulichen. Ich habe zwei Protagonisten hier, die jetzt nach vorne kommen. Wie das war, also das eine ist Jesus mit dem Bart. Genau. Also wir haben hier ein Modell für Jesus. Das ist ein ganz normaler Mensch. Wir hoffen, sein Herz schlägt und alles, er atmet, ist alles in Ordnung. Das ist jetzt Jesus. Und so denken jetzt die Doketisten, das ist ganz ein normaler Mensch. Und dann kam er zu Johannes, dem Täufer, und hat sich taufen lassen. Dort heißt es ja wie eine Taube vom Himmel, der Heilige Geist zu ihm gekommen. Und jetzt ist die Idee, jetzt kommt der Christus. Jetzt nimmt quasi der Christus Jesus in Besitz, wie eine freundliche Besetzung. Und jetzt begleitet, es läuft da, Jesus wirkt und immer ist der Christus dabei. Der Christus wirkt durch Jesus hindurch. Und jetzt wird es immer schlimmer. Jesus wird verfolgt, er wird gekreuzigt. Und dann sagt er am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann ist der Christus weg und nur Jesus ist gestorben. Steht ihr? Und wisst ihr, was das bedeutet? Wenn nur der Mensch Jesus gestorben ist und Christus, der Messias, nicht, gibt es keine Vergebung. Es gibt kein Evangelium. Das ist die Idee, die ist verbreitet, als wir denken, jetzt dürft ihr wieder gehen. Vielen Dank. Habt es gut gemacht. Es hat absolut keine Bedeutung mehr, wenn das so gewesen ist. Wenn nur ein Mensch, der Jesus hieß, gestorben ist und Christus, der Messias, ihn verlassen hat. Und jetzt verstehen wir, weshalb Johannes von Fleisch spricht. Johannes lehnt diese Sicht komplett ab, denn wenn Christus und der Messias den Menschen mit Namen Jesus verlassen hätte, dann wäre Gott nicht für unsere Schuld gestorben und es gäbe keine Vergebung und es gäbe keine Erlösung und es gäbe keinen Himmel, keine neue Erde, in die wir kommen könnten. Deshalb betont Johannes, dass das Wort Fleisch geworden ist. Man könnte auch sagen, dass das Wort einen Körper bekommen hat, das nicht zu trennen ist, man kann das nicht auseinander dividieren. Der Mensch Jesus lässt sich nicht von Christus trennen. Jesus war Christus. Jesus von Nazareth war der Christus. Gott war ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und diesen Menschen konnte man wie jeden anderen Menschen berühren. Johannes betont das in seinem ersten Brief. Auch er der das Johannesevangelium schrieb, hat auch die Johannesbriefe geschrieben, davon geht man aus. Was von allem Anfang an war. Und da denkt er an den Anfang, vor Erschaffung der Welt. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Da haben wir es wieder, das Wort des Lebens. Bevor alles geschaffen wurde, war eben dieses Wort. Und Johannes sagt hier, dass er dieses Wort, diesem Wort zugehört hat, es mit eigenen Augen gesehen hat, mit seinen Händen berührt hat. Und damit macht er auch seine Autorität klar als Apostel Jesu Christi. Denn was waren Apostel? Apostel waren nichts anderes als Augenzeugen, die Jesus, den Auferstandenen, gesehen haben, ihn berührt haben. Damit macht er aufmerksam auf seine persönliche Autorität. Die kommt nämlich nur von daher, dass er den Auferstandenen wirklich gesehen hat. Er ist Zeuge des menschgewordenen Gottes. Er ist Zeuge von Jesus Christus, dem Auferstandenen. Und später in seinem Brief erklärt er den Christen, wie sie erkennen können, wer ein wahrer Christ ist. Ganz interessant, daran erkennt ihr den Geist Gottes. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist von Gott geboren. Da sehen wir dieser Kampf gegen diese Lehre, dass quasi Jesus, der Mensch Jesus, nur ein Vehikel von Christus gewesen sei. Wer glaubt, dass Gott ganz und gar Mensch geworden war, in dem lebt der Geist Gottes. Wer das nicht glaubt, sondern den Doketismus anhängt, der ist wohl religiös, aber er ist kein Kind Gottes. Das geht nicht. Er ist ein Irrlehrer oder zumindest ein Anhänger dieser Irrlehre. Der Heilige Geist wohnt nicht in ihm. Würde der Heilige Geist in ihm wohnen, wüsste er, dass Jesus im Fleisch gekommen ist, dass Gott ganz und gar Mensch geworden ist. Gott lebt als Mensch auf dieser Erde und nicht als ein Geistwesen. Johannes schreibt, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er, als der einzige Sohn, sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Die Herrlichkeit Gottes, seine Gnade und die Wahrheit wurde im Leben von Jesus sichtbar. Aber man erkannte ihn nicht an seiner Erscheinung. Er hatte nicht einen heiligen Schein. Er leuchtete nicht, er leuchtete nur einmal bei der Verklärung auf dem Berg und da waren nur seine Jünger dabei. Aber sonst war er ganz ein normaler Mensch. Ich gehe davon aus, dass er nicht mal besonders hübsch war. Vermutlich kein Mr. Schweiz oder Mr. Universum oder weiß ich was. Ein ganz normaler Mensch, wenn er geleuchtet hätte, dann hätten ja die Leute ihn irgendwie verehrt, das wäre etwas Besonderes gewesen. Er war ganz, ganz normal. Sichtbar wurde seine Herrlichkeit durch seine außerordentlichen Taten. Später schreibt Johannes, nachdem Jesus Wasser in Wein verwandelte bei dieser Hochzeit, durch das, was Jesus in Kana, in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit. Seine Wunder und seine Botschaften machten seine Herrlichkeit sichtbar, nicht sein Wesen, wie es wahrgenommen wurde. Nochmal weist Johannes auf die Aussage des Täufers hin, damit wir alle erkennen, dass es wirklich um den Mensch gewordenen Gott geht. Der Täufer sagte, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Jesus kommt aus der Ewigkeit in die Endlichkeit und er wusste um seine Herkunft. Viele Theologen behaupten, Jesus hätte gar nicht gewusst, wer er sei. Ich kenne die Argumente, aber wenn man in der Schrift liest, glaube ich, kann man nicht zu diesem Punkt kommen. Ich glaube, Jesus hat sehr wohl gewusst, woher er kommt. Und in einem Gebet sagt er zu seinem himmlischen Vater, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von Neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Das ist doch eine krasse Aussage. Die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Gib mir sie zurück. Gott wurde Mensch von Fleisch und Blut. Jesus ist Gott, der Mensch geworden war und der wieder in die Herrlichkeit zurückkehrte. Er kehrt in eine Herrlichkeit zurück, in die ihm alle Kinder Gottes einmal folgen werden. Denn er hat gesagt, ich gehe und ich werde euch die Wohnungen bereit machen. Wenn Gott Mensch wird, ist davon auszugehen, dass Gott damit etwas ganz Wichtiges beabsichtigt. Ja, Gott hatte damit tatsächlich eine sehr wichtige Absicht, denn mit der Geburt des Sohnes Gottes bricht eine neue Zeit an. Johannes schreibt, denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Jesus bringt etwas viel Besseres als das Gesetz des Mose. Denn dieses Gesetz brachte den Menschen keine Erlösung. Paulus meint sogar, das Gesetz des Mose scheiterte am Widerstand des Fleisches oder man kann auch sagen, der menschlichen Natur. Der Egoismus und die Selbstsucht des Menschen führten dazu, dass das gute Gesetz des Mose nicht eingehalten wurde. Es scheiterte an uns Menschen selbst. Und mit Jesus bricht nun eine neue Zeit an. Durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Jesus ist gekommen, damit sich der Mensch im Kern seines Wesens verändern kann. Und so kann er ein Leben führen, das Gott gefällt. Und dazu musste die Macht der Sünde in unserem Leben zerstört und gebrochen werden. Und genau das tat Jesus. Paulus schreibt, Gott sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches, als Mensch von Fleisch und Blut, eben kann man übersetzen, und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch durch den Tod am Kreuz. Und wir sehen hier die Wortwahl, wie betont wird, dass Jesus wirklich Mensch war, immer mit diesem Begriff Fleisch. Dass man ja nicht auf die Idee kommen könnte, irgendwie sei da ein Geist am Werk, der mit einem Menschen nichts zu tun hat. Nein, im Fleisch hat er das getan. Er ist am Kreuz gehangen, als ganzer Mensch und ganzer Gott. Aber ob wir das begreifen können oder zusammenbringen, ist ein anderes Thema. Aber so ist es, das ist die christliche Lehre. Die Gnade und Wahrheit wurde sichtbar, indem Jesus die Strafe, die wir verdient hätten, auf sich genommen hatte. Er wurde für uns bestraft, damit wir die gerechtfertigte Strafe nicht selber bezahlen müssen. Deshalb ist Gott selber für uns gestorben. Und diese Gnade übertrifft alles, was es bis dahin gab. Sie übertrifft das Gesetz des Mose weit, weit, weit. Denn im Gesetz des Mose, da konnten all die Sünden vergeben werden, die aus Versehen geschehen sind. Ich weiß, es ist ein schwieriger Gedanke, aber es stimmt. Ich habe mal einen Studenten gehabt, der hat so eine Arbeit geschrieben, habe ich ihm gesagt, nimm doch mal das Thema, die Vergebung im Alten Testament, das Gesetz. Und dann zuerst haben dann die Leute, die Arbeit gelesen haben, gesagt, das stimmt nicht. Da habe ich gesagt, komm, schreib weiter, das stimmt schon. Dann hat er das weitergeforscht und weitergeschrieben, es stimmt. Im Alten Testament gibt es zum Beispiel keine Vergebung für einen Mord oder für einen Ehebruch. Das ist die Todesstrafe. Wenn ihr aufmerksam liest, dann heißt es immer, dann Sünden, die aus Versehen geschehen sind. Und wenn ihr Psalm 51 lest, nach dem Ehebruch und dem Mordauftrag, den David gegeben hat, was macht der David? Er hat kein Opfer. Was tut er? Er ruft die Barmherzigkeit Gottes an. Ich habe kein Opfer. Ich kann nicht in den Tempel gehen für meinen Ehebruch, dein Opfer bringen. Ich kann nicht in den Tempel gehen für den Auftragsmord, den ich gegeben habe und ein Opfer bringen. Es gibt kein Opfer dafür. ich flehe dich an, Gott sei mir gnädig. So. Und jetzt kommt das Großartige. Wenn wir das verstanden haben, dann wissen wir, das ist einfach, das müsste eigentlich auch ein Jude, das müsste ein Jude total vom Sockel heben. Ihr sollt wissen, dass es durch Jesus Vergebung der Sünden gibt, wozu das Gesetz des Mose nie imstande war. Das hat Jesus möglich gemacht. Jeder, der an ihn glaubt, wird von aller Schuld freigesprochen. Nicht nur von denen aus Versehen, von aller Schuld. Wie großartig ist denn das? Von aller Schuld freigesprochen. Das ist die Wahrheit und das ist die Gnade. Jesus vergibt alle Sünden, egal was du für eine Vergangenheit hast, egal was du je getan hast. Wenn du zu Jesus kommst, dann wird er dir alles vergeben. Damit ermöglicht er uns, ein Leben zu führen, das nicht durch die Sünde bestimmt wird, sondern ein Leben, das von Gott bestimmt ist und das Gott gefällt. Jesus ermöglicht uns damit, dass wir in den Himmel kommen können. Das ist der Reichtum, den wir Tag für Tag erfahren. Denn Jesus ist für die Kinder Gottes eine unerschöpfliche Quelle des Lebens. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Jesus ist die Quelle unseres Lebens. Sein Reichtum an Gnade ist unerschöpflich. Paulus schrieb den Christen in Kolosse: In Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Christus ist das Zentrum dieser Welt und unseres Glaubens. Sind wir uns dieses Reichtums bewusst oder nehmen wir das vielleicht gar nicht zur Kenntnis? Weil wir vielleicht denken, ja, aber meine Schuld kann er mir nicht alle vergeben. Nein, ich bin nicht so ein guter Mensch. Bei mir stimmt das nicht. Das mag bei den anderen Christen stimmen, aber bei mir nicht. Wir gehen immer so von diesem Perfektionismus aus. Und ich selber erlebe mich, wenn ich einigermaßen psychisch gesund bin, meistens nicht als Perfektionist, sondern eher als, ja, manchmal geht es besser, manchmal schlecht. Aber dieser Reichtum, den haben wir. Vielleicht geht es manchmal jemandem wie einem Schiffspassagier. Dieser Mann hatte nicht viel Geld. Er fuhr mit dem Schiff von einem Kontinent zum anderen, eine längere Schifffahrt. Und er hat gedacht, ich nehme nur das Billett, das Ticket für die Überfahrt und das Essen nehme ich mit. So Nüsse und ein paar Früchte mitgenommen. Und so während der Fahrt, am Anfang ging das super, mit der Zeit war das kulinarisch etwas langweilig und dann hat er so gerochen, was da die Düfte, die aus der Küche kommen und so weiter. Und dann hat er so einen Heißhunger bekommen, so mal was Warmes zu essen. Und dann hat er einen Passagier gefragt, ja, was das wohl kosten würde, wenn er da mal essen würde. Und dann schaut ihn dieser Mann ein bisschen komisch an und sagt, zeigen Sie mir mal das Ticket, das Sie haben. Er hat ihm das Ticket gezeigt und dann hat er hingeschaut und hat gesagt, sehen Sie, hier steht Überfahrt mit voller Verpflegung. Der Arme hatte tagelang seine Nüsse gegessen und nicht realisiert, dass in dem Fahrpreis das Essen inbegriffen ist. Und ich frage mich manchmal, ob wir uns dieses Reichtums, den wir in Christus haben, wirklich bewusst sind. Oder ob wir auch unterwegs sind, keine Ahnung haben, wie reich wir sind. Was für einen Schatz wir haben in Christus. Vielleicht haben wir gar nicht genau gelesen, was uns Gott alles schenkt. Wir können heute in diesem Reichtum leben, Und das ist auch ein Reichtum, das, was ich euch von meinem Freund gelesen habe, der in schwerster Not sagen kann, und ich kenne Gott und ich bleibe ihm treu. Das ist ein Reichtum. Denn ich weiß, ich kenne seine Gnade und seine Gnade wird mich in diese neue Erde bringen. Das ist ein Riesengeschenk. Christus ist auferstanden, er lebt nun beim Vater. Johannes sagt, niemand hat Gott je gesehen, der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Jesus wirkt immer noch in diese Welt hinein und vor allem in das Leben derer, die ihm nachfolgen. Als Stephanus gesteinigt wurde, was geschah da? Er sah zum Himmel auf und er sah Jesus an der rechten Seite Gottes stehen. Das heißt, er sitzt zur rechten Gottes. Aber als Stephanus gesteinigt wurde, ist Jesus aufgestanden. Jesus wirkt noch heute in unser Leben hinein. Er ist aufmerksam, ob wir das wahrnehmen oder nicht. Er kennt unsere Nöte. Und wir können mit unseren Fragen und mit unserer Unvollkommenheit immer auch wieder zu Gott kommen. Wir haben ein großartiges Privileg. Im Hebräer heißt es, wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte mit unserer Schwachheit mitleiden, sondern der versucht worden ist in allem, wie wir, doch ohne Sünde. Und für Hohepriester steht jetzt Jesus, das ist aus dem Judentum, der Hohepriester war der Vermittler zwischen Gott und dem Volk. Und das ist jetzt natürlich Jesus. Und wir können zu ihm kommen, er kann uns verstehen. Er war den Versuchungen auch ausgesetzt, nur mit dem Unterschied, dass er sie bewältigt hat, im Gegensatz zu uns manchmal. Aber er kann uns verstehen. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Wir können mit allen unserer Not zu Jesus kommen. Und oft, wenn ich nicht mehr ein- und aus wusste, blieb mir ein Weg, auf die Knie zu gehen und sagen, Herr, ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert mit mir. Aber du weißt es. Und du weißt, was geschehen ist. Du weißt, was ich gesagt habe, was ich nicht gesagt habe. Du kennst mein Herz. Vor dem Thron der Gnade empfangen wir immer wieder neue Gnade. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Jesus existierte, bevor irgendetwas erschaffen wurde. Er als Schöpfer des Universums besucht uns Menschen auf dieser Erde. Aus Liebe zu uns starb er am Kreuz für unsere Schuld. Schauen wir in die Krippe, sehen wir nicht nur ein kleines Baby, lockigem Haar oder wie auch immer man das schön besingt, sondern wir sehen den Gekreuzigten. Und wenn wir in der Krippe nicht den Gekreuzigten sehen, dann ist unsere ganze Weihnachtsfeierlichkeit sind bedeutungslos. Es hat nur Bedeutung, weil dieses kleine Kind später für uns am Kreuz gestorben ist. Und wer verstanden hat, dass in der Krippe der Gekreuzigte liegt, der hat verstanden, was an Weihnachten passiert ist. Nämlich, dass Gott Mensch wurde. Wie Johannes in einem Brief sagte, ist die Geburt und der Tod von Jesus der Liebesbeweis Gottes schlechthin. Das ist das Fundament der Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Es war nicht unsere Liebe, die Gott dazu getrieben hat, auf die Erde zu kommen. Es war Gottes Liebe, die ihn dazu bewegt hat, zu uns zu kommen. Seine Liebe zu uns. Deshalb können wir jedem Menschen sagen, ob er Gott verflucht oder nicht, Gott liebt dich. Denn für dich auch hat er seinen Sohn gesandt, ob du das wahrhaben willst oder nicht. Das Geschenk, das ist das Geschenk der Geschenke, das Geschenk von Gott persönlich. Ein größeres Geschenk gibt es nicht. Paulus sagte das einmal so: Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Ja, es wird uns mit Jesus alles geschenkt werden, was uns in den Himmel bringen wird. Jesus ist ist das Geschenk aller Geschenke für dich. Und falls du dieses Geschenk noch nicht angenommen hast, dann musst du dich nun einmal entscheiden, ob du jetzt nicht endlich das tun willst. Johannes schreibt ja, all denen jedoch, die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Was spricht eigentlich dagegen, ein Kind Gottes zu werden? Und wie verblendet muss man sein, dieses größte Geschenk aller Zeiten abzulehnen? Was spricht dagegen? Und Theo, der meine Predigten ja durchliest und korrigiert, hat mir dann noch den Satz hinzugefügt, also im Mail, nicht in der Predigt. Nichts spricht dagegen. Alles, die ganze Schöpfung Gottes spricht dafür. Ich bete mit uns. Ja, Herr Jesus, wir müssen gestehen, auch ich selbst, dass wir uns des Reichtums oft gar nicht bewusst sind, den wir in dir haben. Dass du die Herrlichkeit, Herr Jesus, bei deinem Vater verlassen hast, um diese unfreundliche Welt zu kommen, die dich verachtete, die dich verhöhnte und die dich hingerichtet hat. Du hast das alles getan aus Liebe zu uns. Und wir sind überzeugt, die meisten von uns, du bist Mensch geworden. Und du hast uns erlöst und von dir nehmen wir Gnade für Gnade. Unser Reichtum ist in dir. Amen.